Die christliche Kirche hat seit der Zeit des Herrn sämtliche Altersstufen von der Kindheit bis zum höchsten Greisenalter durchlaufen. Ihre Kindheit war die Zeit der Apostel, die in der ganzen Welt Buße und Glauben an den Herrn, unseren Gott und Heiland predigten, wie sich aus der folgenden Stelle in der Apostelgeschichte ergibt. Paulus ermahnte Juden und Griechen zur Buße gegen Gott und zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Es ist eine wissenswerte Tatsache, dass der Herr vor einigen Monaten seine 12 Jünger, sie sind nun Engel, zusammengerufen und mit dem Auftrag in die ganze geistige Welt ausgesandt hat, dort von Neuem das Evangelium zu predigen. Und zwar deshalb, weil die vom Herrn durch die Apostel gegründete Kirche gegenwärtig so sehr zerrüttet ist, dass kaum noch einige Überreste von ihr vorhanden sind. Dazu ist es gekommen, weil man die göttliche Dreieinheit in drei Personen zerteilt hat, von denen eine jede Gott und Herr sein soll. Von hier aus hat es sich wie ein Wahnsinn über die ganze Theologie und über die Kirche verbreitet, die sich nach dem Namen des Herrn die christliche Kirche nennt. Wahnsinn, sage ich, weil die menschlichen Gemüter durch diesen Grundirrtum in eine solche Verrücktheit hineingeraten sind, dass sie nicht einmal mehr wissen, ob Gott einer ist oder ob drei Götter sind. Zwar nennt man mit dem Munde einen, aber im Denken des Gemüts hat man drei, sodass sich das Gemüt mit seinem Munde bzw. der Gedanke mit seiner Rede in Widerspruch befindet. Das Ergebnis dieses Widerstreits ist die Folgerung, es ist gar kein Gott. Der gegenwärtig herrschende Naturalismus hat keinen anderen Ursprung. Man erwäge nur, ob nicht, wenn der Mund einen Gott nennt, das Gemüt jedoch drei Götter denkt, inwendig eins das andere sozusagen mitten auf dem Wege aufhebt. Daher macht sich dann der Mensch, sofern überhaupt über diese Dinge nachdenkt, von Gott eine Vorstellung, die kaum mehr ist als der bloße Laut des Wortes Gott und die keinen bestimmten auf der Erkenntnis Gottes beruhenden Sinn in sich schließt. Weil nun die Gottesvorstellung zugleich mit einer jeden Kenntnis von Gott derart zerstückelt ist, so will ich in angemessener Ordnung die folgenden Punkte behandeln. Gott, der Schöpfer, der Herr und Erlöser, der Heilige Geist als Wirkende und schließlich die göttliche Dreieinheit. Auf diese Weise soll das Zerstückelte wieder zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Und dies geschieht auch tatsächlich, sobald sich die menschliche Vernunft aus dem Wort des Herrn und dem daraus hervorstrahlenden Licht überzeugt, dass es eine göttliche Dreieinheit gibt und dass sie im Herrn, unserem Gott und Heiland Jesus Christus besteht, auf ähnliche Weise wie Seele, Leib und wirkende Kraft im Menschen bestehen. Und man wird sehen, dass auf diese Weise Gültigkeit hat, was das athanasische Glaubensbekenntnis mit den Worten ausdrückt, dass in Christus Gott und Mensch oder Göttliches und Menschliches nicht zwei, sondern in einer Person sind und dass ebenso wie die vernünftige Seele und der Körper ein Mensch sind, so Gott und Mensch ein Christus ist. Die ganze Heilige Schrift lehrt, dass es einen Gott gibt, weil sie in ihrem Innersten nichts als Gott, das heißt Göttliches ist. Das von Gott ausgeht, ist sie doch von Gott sozusagen diktiert. Von Gott aber kann nichts ausgehen, als was er selbst ist und was daher göttlich heißt. Dies ist die Heilige Schrift in ihrem innersten Gehalt. In ihren äußeren Formen jedoch, die zwar aus dem Innersten abgeleitet sind, aber eine tiefere Ebene darstellen, ist die Heilige Schrift dem Verständnis der Engel und Menschen angepasst. In diesen Formen ist zwar das Göttliche ebenfalls und heißt hier das Göttlich-Himmlische, das Göttlich-Geistige und das Göttlich-Natürliche, aber es handelt sich dabei nur um Hüllen Gottes. Gott selbst, wie er im Innersten des Wortes wohnt, kann nämlich von keinem Erschaffenen je gesehen werden. Sprach er doch zu Moses, als dieser darum bat, die Herrlichkeit Jehovas sehen zu dürfen, niemand könne Gott sehen und leben. Ebenso verhält es sich mit dem Innersten des Wortes, wo Gott in seinem Sein und Wesen wohnt. Aber das Göttliche im Innersten des Wortes, obwohl es derart bedeckt ist, dass es den Wahrnehmungen der Engel und Menschen angepasst erscheint, strahlt dennoch hervor, ähnlich wie das Licht durch die Formen von Kristallen, doch mit Unterschieden, je nach dem Gemütszustand, den sich der Mensch entweder aus Gott oder aus sich selbst gebildet hat. Einem jeden, der ihn aus Gott gebildet hat, erscheint die Heilige Schrift wie ein Spiegel, in dem er Gott erblickt. Aber jeder erkennt ihn darin auf seine Weise. Die Wahrheiten, die ein Mensch aus dem göttlichen Wort lernt und sich durch ein entsprechendes Leben aneignet, setzen jenen Spiegel zusammen. Hieraus ergibt sich fürs Erste, dass die Heilige Schrift die Fülle Gottes ist. Aber die Heilige Schrift lehrt nicht allein, dass Gott ist, sondern auch, dass er einer ist. Dies ist ebenfalls ersichtlich aus den Wahrheiten, die untereinander in einem Verbande zusammenhängend besagten Spiegel bilden und auf diese Weise bewirken, dass der Mensch sich Gott nur als einen vorstellen kann. So weiß jeder Mensch, dessen Vernunft auch nur ein weniges von der Heiligkeit des göttlichen Wortes gespürt hat, gleichsam von selbst, dass Gott einer ist und dass es Wahnsinn wäre, mehrere Götter zu nennen. Die Engel können nicht einmal den Mund auftun, um das Wort Götter auszusprechen. Dem widerstrebt die Himmelsluft, in der sie leben. Aber nicht nur in jener allgemeinen Weise, von der die Rede war, lehrt die Heilige Schrift, dass Gott einer ist, sondern auch in vielen Stellen im Besonderen. Zum Beispiel bei Jesaja: So spricht Jehova, der König Israels und sein Erlöser, Jehova der Heerscharen: Ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Oder im 5. Buch Mose: Höre Israel, Jehova, unser Gott, ist ein Jehova. Für diejenigen hingegen, die nur mit den Lippen einen Gott, mit dem Herzen jedoch drei Götter bekennen, und ihrer sind heutzutage viele in der Christenheit, ist Gott nichts als ein Name, den sie im Munde führen, und alles, was mit der Theologie zusammenhängt, ist für sie wie ein goldenes Götzenbild, das in einem Schrein eingeschlossen ist, dessen Schlüssel allein die Priester besitzen. Diese aber haben, wenn sie das Wort lesen, keinerlei Wahrnehmung des darin enthaltenen oder daraus abgeleiteten Lichtes. Ja, sie nehmen nicht einmal wahr, dass Gott einer ist. Diese alle gleichen Menschen, die das Licht fliehen und fensterlose Gewölbe aufsuchen, wo sie an den Wänden entlang tasten und nach Nahrung und Gold suchen, bis sie schließlich, ähnlich wie die Nachteulen, in der Finsternis zu sehen vermögen. Auch gleichen sie einem Weibe, das mehrere Männer hat und daher keine Gattin, sondern nur eine zuchtlose Buhlerin ist. Oder einer Jungfrau, welche Ringe von mehreren Freiern entgegennimmt und nach der Hochzeit zuerst mit einem von ihnen, dann auch mit den übrigen die Nächte teilt. Es besteht ein allgemeiner Einfluss in die Seelen der Menschen, welcher bezeugt, dass Gott ist und dass er einer ist. Im Worte Gottes heißt es, und zwar bei Johannes: Der Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn aus dem Himmel gegeben. Und Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, nichts, was zur Liebe und zum Glauben gehört. Dieser Einfluss ergießt sich in die Seelen der Menschen, und zwar deshalb, weil die Seele das Innerste und Höchste des Menschen ist. Dieser göttliche Einfluss in die Seelen sucht in den Menschen die Vorstellung eines Gottes hervorzubringen, weil alles Göttliche, sowohl im Ganzen wie im Einzelnen, Gott ist. Da nun alles Göttliche als eins zusammenhängt, so muss es auch notwendigerweise dem Menschen die Vorstellung eines Gottes eingeben. Und diese Vorstellung erstarkt von Tag zu Tag in dem Maße, wie der Mensch von Gott in das Licht des Himmels erhoben wird. Denn, wie gesagt, die Engel können sich in diesem Lichte nicht einmal zwingen, das Wort Götter auszusprechen. Aber trotz dieses Einflusses denken doch viele Menschen, dass die Gottheit in mehrere Personen desselben Wesens geteilt sei. Das liegt daran, dass dieser Einfluss, wenn er herabkommt, nicht in die entsprechenden Formen einfließen kann und eben die Form verändert ihn, wie dies ja auch die Gegenstände aller drei Naturreiche zeigen. Derselbe Gott, der jedes Tier belebt, belebt auch den Menschen. Die Unterschiede der aufnehmenden Formen aber verursachen, dass das Tier ein Tier und der Mensch ein Mensch ist. Etwas Ähnliches geschieht mit dem Menschen, wenn er zulässt, dass sein Gemüt vertiert. Solche Menschen haben das Inwendige ihrer Vernunft oder ihres Verstandes mit weltlichen und körperlichen Vorstellungen vollgepfropft. Auf diese Weise haben sie ihre ursprüngliche Gottesvorstellung, wie sie sie etwa in ihrer Kindheit gehegt hatten, verwischt und so gleichzeitig alle echte Religion aus ihrem Herzen verbannt. Die übrigen Völker von Religion und gesunder Vernunft in der ganzen Welt stimmen bei, dass Gott einer ist. Alle Mohammedaner in ihren verschiedenen Reichen, die Afrikaner in vielen Königreichen ihres Kontinentes, ebenso die Asiaten in dem ihrigen und überdies die heutigen Juden. Bei den ältesten Menschen im sogenannten goldenen Zeitalter verehrten diejenigen, die eine Religion hatten, den einen Gott, den sie Jehova nannten. Ebenso war es bei den Menschen des darauffolgenden Altertums, bevor sie monarchische Regierungen bildeten, mit denen weltliche und schließlich fleischliche Begierden die Oberhand gewannen und die höheren Gebiete des Verstandes nach und nach verschlossen. Gebiete, die früher geöffnet waren und gleich einem Tempel oder Allerheiligsten der Verehrung des einen Gottes gedient hatten. Sie wieder aufzuschließen und auf diese Weise die Verehrung des einen Gottes wiederherzustellen, stiftete Gott der Herr die Kirche bei den Nachkommen Jakobs und stellte an die Spitze aller ihrer religiösen Vorschriften das Gebot: Du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesicht. Jehova, wie er sich damals von Neuem vor ihnen nannte, bedeutet auch das höchste und einzige Wesen, aus dem alles im Weltall stammt und besteht. Für die alten Heiden war der höchste Gott Jupiter, Jovis, dessen Name vielleicht von Jehova abgeleitet ist. Sie schrieben auch mehreren anderen Gestalten Göttlichkeit zu, die Jupiters Hof bildeten. Große Weise eines späteren Zeitalters wie Plato und Aristoteles erklärten jedoch, dass sie nicht Götter, sondern ebenso viele Eigenschaften, Beschaffenheiten und Attribute eines Gottes seien. Und dass sie nur darum Götter genannt würden, weil ihnen allen etwas von der Göttlichkeit innewohne. Die Nationen und Völker sind in ihren Ansichten über das Wesen dieses einen Gottes aus verschiedenen Ursachen voneinander abgewichen und tun es auch immer noch. Die erste Ursache dieser Erscheinung besteht in Folgendem: Eine wirkliche Erkenntnis Gottes und eine darauf beruhende Anerkennung Gottes ist ohne Offenbarung nicht möglich. Solche Erkenntnis des Herrn, die die Anerkennung bewirkt, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, wie man im Kolosserbrief lesen kann, kann nur aus dem Worte Gottes, der Krone der Offenbarung, hervorgehen. Denn der Mensch kann aufgrund der ihm gegebenen Offenbarung Gott entgegenkommen und seinen Einfluss aufnehmen, um auf diese Weise aus einem natürlichen ein geistiger Mensch zu werden. Es hat zwar eine Uroffenbarung gegeben, die über den ganzen Erdkreis verbreitet war, aber durch den natürlichen Menschen war sie in vielfacher Weise verkehrt worden, wodurch die Meinungsverschiedenheiten, Uneinigkeiten, Irrlehren und Spaltungen in den Religionen entstanden. Die zweite Ursache ist folgende: Der natürliche Mensch kann von Gott nichts wahrnehmen und sich aneignen, sondern nur von der Welt. Eine der Grundlehren der christlichen Kirche besagt deshalb, dass der natürliche Mensch dem Geistigen Feind sei und sie einander bekämpfen. Der eigentliche Glaube an Gott wird dem Menschen auf einem inneren Wege vermittelt, nämlich von der Seele her in die oberen Gebiete seines Verstandes. Die Kenntnisse von Gott hingegen erlangt der Mensch auf dem äußeren Wege, da sie mittels der Sinne des Körpers vom Verstand aus dem geoffenbarten Wort geschöpft werden. Diese beiden Formen des Einflusses treffen in der Mitte des Verstandes zusammen. Und hier wird der natürliche Glaube, der eigentlich nur eine Überredung ist, zu einem geistigen Glauben umgestaltet, der wirkliche Anerkennung bedeutet. Der menschliche Verstand ist daher wie eine Wechselbank, in der der Umtausch stattfindet. Die menschliche Vernunft vermag, wenn sie will, aus vielen Dingen in der Welt den Schluss zu ziehen und zu erkennen, dass Gott ist und dass er einer ist. Unzählige Dinge in der sichtbaren Welt bestätigen diese Wahrheit, denn das Weltall ist wie eine Schaubühne, auf der fortwährend Zeugen auftreten, die für das Vorhandensein Gottes und die Einheit Gottes sprechen. So sieht, wer an das göttliche Wirken im Einzelnen der Natur glaubt, zum Beispiel bei den Pflanzen, wie ein in die Erde geworfenes Samenkörnchen eine Wurzel hervortreibt, durch die Wurzel einen Stängel und nach Äste, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte, in denen wieder neuer Samen reift. Dabei macht es den Anschein, als ob der Same die richtige Ordnung der aufeinanderfolgenden Stadien oder den Entwicklungsgang wüsste, nachdem er sich erneuern soll. Welcher vernünftige Mensch kann annehmen, dass die Sonne, die doch nur ein Feuer ist, diese Ordnung wisse oder in ihre Wärme und in ihr Licht hineinlege, um solche Dinge hervorzubringen und dass sie überhaupt Nutzzwecke beabsichtigen könne? Sieht und erwägt ein Mensch von höherer Vernunft all dies gehörig, so kann er gar nicht umhin zu denken, dass sie von ihm stammen, von ihm, der unendliche Weisheit hat, also von Gott. Wer hingegen die Natur für ihre eigentliche Ursache hält, der sieht diese Dinge zwar ebenfalls, weil er aber den himmlischen Zustand aus seinem Gemüt verbannt hat, so nennt er sie bloße Wirkungen der Natur. Könnte sich wohl die Natur irgendeinen Nutzen als Zweck vorsetzen? Könnte sie die verschiedenen Nutzen in Ordnungen und Formen bringen? Dies kann nur ein Weiser, und nur Gott in seiner unendlichen Weisheit vermag das Weltall so zu ordnen und zu bilden. Wer außer ihm wäre imstande, die notwendige Nahrung und Kleidung aus den Ernten der Felder, den Früchten der Erde und aus den Tieren für die Menschheit vorherzusehen und vorzusehen? Die nächste Überschrift ist das göttliche Sein, Jehova. Zuerst soll von dem göttlichen Sein, danach von dem göttlichen Wesen gehandelt werden. Es macht zwar den Anschein, als ob diese beiden ein und dasselbe wären, aber das Sein ist universeller als das Wesen. Denn das Wesen setzt das Sein voraus und aus dem Sein leitet das Wesen seinen Ursprung ab. Das Sein Gottes bzw. das göttliche Sein kann nicht beschrieben werden, weil es über jede Vorstellung des menschlichen Denkens erhaben ist. Menschliches Denken vermag nur Erschaffenes und Endliches zu erfassen, nicht aber das Unerschaffene und Unendliche, also das göttliche Sein. Dieses ist das Sein selbst, aus dem alles entspringt und das wiederum in allem sein muss, damit es sei. Der eine Gott wird Jehova genannt, als der Seiende, der allein ist und war und sein wird und welcher der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und Omega ist. Bekanntlich bedeutet der Name Jehova so viel wie Ich Bin oder auch der Seiende. Gott wurde von den ältesten Zeiten an so genannt, wie sich aus dem Buch der Schöpfung, dem ersten Buch Mose, ergibt. Dort heißt es, und Mose sprach zu Gott, welches ist dein Name? Gott sprach, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sprechen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und ferner sollst du sprechen, Jehova, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Dies ist mein Name in Ewigkeit und meine Benennung von Geschlecht zu Geschlecht. Da nun Gott allein der Ich Bin und der Seiende, Jehova, ist, So gibt es im ganzen erschaffenen Weltall nichts, das nicht von ihm her sein Sein empfinge. Unter den folgenden Worten der Heiligen Schrift ist nichts anderes zu verstehen. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und Omega. Wenn Gott das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende heißt, so darum, weil das Alpha der erste und das Omega der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist und diese beiden Buchstaben daher alles im Inbegriff bezeichnen. Dies heißt, wie gesagt, dass er allein das wahre Selbst und das Einzige ist, aus dem alles vom Ersten bis zum Letzten entspringt. Dieser eine Gott ist die Substanz und Form selbst. Engel und Menschen haben Substanz und Form allein aus ihm. Seine Ebenbilder und Ähnlichkeiten sind sie, soweit sie in ihm sind und er in ihnen ist. Da nun Gott das Sein ist, so ist er zugleich auch die Substanz. Denn ein Sein ohne Substanz wäre ein bloßes Gedankending. Die Substanz erst bewirkt, dass es besteht. Und er, der die Substanz ist, ist auch die Form. Denn eine Substanz ohne Form wäre ebenfalls ein bloßes Gedankending. Darum kann von Gott beides ausgesagt werden. Jedoch in dem Sinne, dass er die einzige, die eigentliche und erste Substanz und Form ist.